SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 7. Juni 2017. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Und wie fast in jedem Monat haben wir euch heute auch wieder einen interessanten Studiogast aus dem Umfeld des SV Waldhof mitgebracht. Der junge Mann ist nicht mehr so direkt im Umfeld, aber er bestreitet am Freitag sein Abschiedsspiel im Karl-Benz-Stadion, hat vor einem guten Jahr seine aktive Karriere beendet. Unser Studiogast am heutigen Abend ist Hanno Balic. Hallo Hanno.
Hallo zusammen.
Und unsere Sendung findet jetzt eine gute Woche nach dem bitteren Ausscheiden in der Aufstiegsrelegation der dritten Liga statt. Nichtsdestotrotz wollen wir euch heute eine interessante Sendung mit Hanno zusammenbieten. Bis 21 Uhr sitzen wir hier zusammen, unterhalten uns ein bisschen und der Carlo hat hoffentlich seine erste Frage vorbereitet.
Ja genau, dann nehme ich gleich mal die von Stefan und Stefan und der fragt oder die fragen, wie fällt deine Analyse zur gerade abgelaufenen Saison des SVW aus? Also hast du es beobachtet auch so? Ich habe gehört, du warst regelmäßiger Stadionbesucher.
Ja, sowohl zu Hause als auch das eine andere Mal auswärts war ich vor Ort gewesen, habe mir die Jungs angeguckt. habe mit einigen natürlich noch einen richtig engen Kontakt gehabt. Ich muss sagen, dass ich zu denen gehört habe, die vor der Saison, wenn man so ein bisschen zurückguckt, es der Mannschaft eigentlich nicht zugetraut hat, nochmal in die Relegation zu kommen und so eine Rolle zu spielen. Ich glaube, da muss man den Jungs ein großes Kompliment aussprechen. Auch Gerd Deiss, dass er in dem doch ja, recht unruhigen Fahrwasser vor der Saison es geschafft hat, da die Mannschaft auf Kurs zu bringen und dann letzten Endes auf Platz 2 zu führen in der Regionalliga. Gegen eine sehr starke Konkurrenz und deswegen, auch wenn natürlich der letzte Eindruck natürlich negativer ist und die Enttäuschung sehr groß ist bei uns allen, glaube ich, muss man schon sagen, dass es echt eine Leistung ist, auch in der Regionalliga bei der Konkurrenz unter die ersten zwei zu kommen und deswegen haben die Jungs trotz des verpassten Aufstiegs eigentlich eine richtig gute Saison gespielt.
Ein Teil der Mannschaft wird ja gehalten oder ist gehalten worden, hat noch Vertrag. Wenn du jetzt an die nächste Saison denkst, meinst du, mit punktuellen Verstärkungen könnte die Mannschaft tatsächlich ein drittes Mal oben angreifen oder denkst du jetzt, könnte eher so dieser Knick passieren, den Mannschaften vor uns auch schon hatten, also wie Kassel, Offenbach oder Saarbrücken?
Ich glaube, wir haben ja gerade den Beweis angetreten, dass es diesen Knick nicht geben muss. Ja, also man hat es uns eigentlich nicht zugetraut. Alle haben den Knick herbeigeredet nach dem verpassten Aufstieg in den Spielen gegen Lotte. Und die Mannschaft hat sich gefangen, hat ein bisschen anderes Gesicht bekommen, hat einen anderen Trainer bekommen und hat wieder sehr erfolgreich gespielt. Deswegen glaube ich, wenn es jetzt die eine oder andere Verstärkung gibt, auch qualitative Verstärkung gibt für die Mannschaft, dass Gerd Deiss da auch wieder eine Mannschaft aufstellen kann, die zumindest wieder oben mitspielt. Und dann brauchst du in so einer Saison auch ein bisschen das Glück, dass du von Verletzungen verschont bleibst, dass vielleicht bei der Konkurrenz nicht so gut gearbeitet wird. Und dann kannst du bis zum Schluss oben mit dabei sein, das glaube ich schon.
Wenn wir uns vorstellen, du könntest als Trainer, Geschäftsführer oder sportlicher Leiter eine Mannschaft zusammenstellen, um den Aufstieg zu erreichen. Wie würdest du vorgehen? Reicht es deiner Ansicht nach, gute Regionalspieler zu verpflichten? Oder muss man in mehr Qualität investieren, zum Beispiel Drittligaspieler zu verpflichten?
Also absolut beides. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ich denke, dass Waldhof dieses Jahr, aber auch letztes Jahr eine Mannschaft war, die übers Kollektiv gekommen ist. Deswegen glaube ich nicht, dass wir vermehrt irgendwie nur Dritt- oder Zweitligaspieler oder Spieler mit Einzelqualität oder Stars holen müssen, die das dann alleine entscheiden. Ich glaube schon, dass man auch nächstes Jahr eine Mannschaft braucht, die übers Kollektiv kommt. Das kann durchaus auch mit guten Regionalligaspielern oder auch mal einem hochtalentierten Oberligaspieler sein, der dann den nächsten Schritt macht. Aber ich glaube auch schon, dass der Mannschaft, das hat man glaube ich auch gesehen, letzte Saison und auch der Saison davor ganz gut getan hat, dass mit Michael Fink, mit mir, der eine oder andere dabei war, der schon ein bisschen was erlebt hat, der ein bisschen Erfahrung reinbringt, der in einer schwierigen Situation ein bisschen Ruhe reinbringt. Deswegen glaube ich schon, dass man ein, zwei Leute braucht, die schon ein bisschen mehr erlebt haben und dann einfach auch talentierte Jungs dazu und dann kann das übers Kollektiv wieder gut gehen.
Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht ein Leader auf dem Platz und siehst du in der aktuellen Mannschaft einen? Denn wie wir gestern gelernt haben, hört Michael Fink definitiv auch auf irgendwie mit dem Spielen. Der wechselt in die Verbandsliga, glaube ich, nach Hessen, will so ein bisschen hobbymäßig noch nebenher spielen, aber wird nicht mehr für den SV Waldhof auflaufen in der kommenden Saison oder in der jetzt startenden Saison. Wie wichtig ist denn so ein Leader-Typ, wie du einer warst im letzten Jahr oder Michael Fink jetzt in dieser Saison?
Wie ich eben gesagt habe, ich glaube schon, dass es einen, im besten Fall mehrere Jungs braucht, die vorangehen, die eine Richtung vorgeben, die vor allem auch im Training immer wieder auch mal den einen oder anderen ermahnen, dann bleibt nicht alles am Trainer hängen, die so ein bisschen auch selbstreinigende Prozesse innerhalb der Mannschaft anstoßen. Ich glaube, dass es für ein Mannschaftsklima ganz wichtig ist, die dann aber vor allen Dingen, das ist das Entscheidende, auf dem Platz mit Leistung vorangehen und da überzeugen, dann haben sie auch das Gehör in der Kabine. Und sowas kann man schwer einkaufen, sowas muss ich ein Stück weit auch entwickeln innerhalb einer Truppe. Aber ich glaube, wenn man den einen oder anderen bekommen kann, der gewisse Charakterzüge mit sich bringt, dann kann sich das auch schnell entwickeln. Aber es kann auch gut und gerne sein, dass aus der Mannschaft heraus sich der eine oder andere entwickelt, der ja dann in so eine Rolle reinwächst. Ich weiß nicht, ob Marcel Segert vielleicht nächstes Jahr noch da ist. Daniel Di Gregorio, wenn er wieder fit ist, könnte ich mir in so einer Position vorstellen. Ja, auch vorne die Jungs mit Hebe und mit Köppi, das sind auch Jungs, die vorangehen können. Also man muss nicht zwingend einen externen holen. Manchmal ist es auch gut, wenn sowas aus der Truppe heraus entsteht. Mit Markus Schulz hat man so jemanden schon. Ja, ist ein bisschen schwieriger als Torwart, ja. Genau, da Einfluss zu nehmen auf dem Platz. Aber gerade so fürs Training und für die Kabine, glaube ich, sind schon ein paar Jungs da. Und da vereinzelt noch jemanden dazuzunehmen, glaube ich, dann kann das ein gutes Gerüst sein.
Mhm. Gerade nochmal eine Frage, nochmal zurück. Du hast letztes Jahr selber dieses Erlebnis gehabt, eben zu scheitern mit der Mannschaft am Ziel dritte Liga oder ein Aufstieg dritte Liga. Die Mannschaft ist jetzt zum zweiten Mal, sind Spieler dabei, die jetzt zum zweiten Mal dabei waren. Meinst du, die können das, was denkst du, wie die das verkraften oder wie die es schaffen, sich wieder aufzubauen, neu zu motivieren?
Ja, das ist natürlich erstmal brutal, keine Frage. Ich glaube, das hat letztes Jahr bei einigen eine Weile gedauert und wird auch dieses Jahr ein bisschen dauern. Ist auch ganz gut, dass jetzt die Pause ist und dass man sich dann neu sortieren kann. Ist auch gut, dass dann vielleicht mal ein neuer Impuls kommt mit neuen Mannschaftskollegen. Ist auch immer ganz wichtig. Aber es ist auch das Schöne am Fußball. Also nach jedem verlorenen Spiel oder nach jeder missglückten Saison kommt dann die nächste Saison, es kommt das nächste Spiel, es kommt eine neue Aufgabe. Und die meisten sind ja auch noch unheimlich jung, haben noch viel vor sich, also können auch noch viel erreichen, haben noch Ziele. Und von daher denke ich schon, dass sie das überstehen werden und auch daraus lernen werden und daran reifen werden. Und dann in die neue Saison gehen mit einem neuen großen Ziel.
Ja, Lernen ist ein gutes Stichwort. Das haben wir uns ja eigentlich schon dieses Jahr erhofft, dass es nach dem letzten Jahr, dass die Jungs da wissen, auf was sie sich einlassen. Warum ist denn der Waldhof jetzt zweimal hintereinander an der Relegation gescheitert? Ist es mangelndes Glück oder was hat denn gefehlt?
Ja, jetzt bei der Relegation Meppen ist für mich ein bisschen schwieriger zu sagen, weil ich da natürlich nicht selbst dabei war. Da kann ich es nur als Beobachter von außen sagen. Da hat vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen das Glück gefehlt. Ich glaube, dass wir in beiden Spielen, zumindest auch gerade im zweiten Spiel, die bessere Mannschaft waren, dass wir größere Chancen hatten. Da brauchst du dann einfach auch mal das Glück, dass einer durchrutscht, vielleicht auch dann die Entschlossenheit oder den Mut, dann auch mal den Ball wirklich über die Linie zu drücken. Am Ende ist dann Elfmeterschießen einfach ein Stück weit auch Glückssache. Letzten Endes muss man ja auch sagen, Meppen war nicht die bessere Mannschaft, sondern die glücklichere, die jetzt aufgestiegen ist. Und mit dem Abstand jetzt von einem Jahr muss man ehrlicherweise sagen, dass Lotte ein sehr, sehr starker Gegner war in der Relegation, dass das erste Spiel völlig offen war in Lotte. Da hatten wir eine ganz gute erste Halbzeit, mussten aber in der zweiten Halbzeit auch defensiv sehr, sehr viel arbeiten, um da mit 0-0 rauszugehen. Und dann in der Konstellation damals, dass wir ja mit Daniel Di Gregorio und Markus Scholz auch zwei wichtige Spieler verletzt hatten, war Lotte einfach dann im zweiten Spiel in Mannheim die bessere Mannschaft. Das muss man dann ehrlicherweise auch zugeben. Und dann hat das Gründe, warum man es jetzt zweimal nicht geschafft hat. Man ist trifft auch immer auf den Meister. Ja? Das bringt ja der Modus mit sich. Also es kommt auch immer eine Mannschaft, die auch Selbstvertrauen hat, die auch sehr stark ist. Und dem muss man sich Jahr für Jahr stellen. Und ich glaube aber, Lotte hat es auch erst zum dritten Anlauf geschafft. Waren zweimal in der Relegation. Einmal sind sie knapp gescheitert in ihrer Liga, aber haben es im dritten Jahr geschafft. Und das kann so ein kleines Vorbild vielleicht auch für den Waldhof sein.
Wie sinnvoll hältst du diese Regelung, diese Relegationsregelung?
Ja, ich hab ja letztes Jahr schon gesagt, dass ich ein Gegner davon bin. Dass ich der Meinung bin, dass es belohnt werden muss, wenn man am Ende eines Jahres Meister ist. Ja, dass man da direkt aufsteigen sollte. Man muss dann einfach eine Regelung finden, wie man die Regionalligen zusammenfasst, ob man die jetzt von 5 auf 3 oder vielleicht auf 4 reduziert. Ich sehe auch, dass die dritte Liga eine 20er-Liga ist. Ja, da verstehe ich auch nicht, warum da nur 3 absteigen müssen. Da können gut und gerne noch mal 4 absteigen und dann vielleicht der 5. in die Relegation gehen und dann macht man irgendwie, ich sag mal, so eine Mischform. Dann macht man 4 Regionalligen, dann hat man 4 direkte Auf- und Absteiger und der 5. von oben geht dann in die Relegation mit den anderen 2. zum Beispiel und spielt dann eine 5er Relegationsrunde noch danach aus.
Ja, vor allem aus Bayern kommt immer das Argument, dass Bayern eben seine eigene Liga hat und es kommt immer mit den weiten Fahrtwegen. Wenn ich überlege, dieses Jahr ist wieder der Freiburger SC aufgestiegen, die zweite Mannschaft, die müssen nach Kassel fahren. Das sind dann auch knapp 600 Kilometer für die zu fahren. Also da hakt es doch auch irgendwo dann.
Ja, ich hab mich einmal mit dem mit jemandem vom Badischen Fußballverband unterhalten, der auch da beim DFB da mitspricht, sage ich mal. Und das hat einfach auch dann politische Gründe, also Polizeieinsätze, die dann überregional zusammengefasst werden müssen. Dann betrifft es nicht mehr nur das Bundesland, sondern überregionale Polizeieinsätze. Dann steigen da wieder die Kosten. Also das sind Sachen, die, ich glaube, wir haben 10 Minuten geredet und wir haben nicht einmal über Fußball geredet und über Sport. Es ist traurig, das ist dann einfach so und man muss dann halt sagen, dann gehört einfach zu so einer Entscheidung auch mehr als der sportliche Auf- oder Abstieg in den Überlegungen und das ist dann was, wo man natürlich als Sportler schwer mitreden kann.
Kommen wir nochmal zu dir und dem SV Waldhof. Du hast vor gut einem Jahr deine Karriere beendet beim SV Waldhof, bist zurückgekehrt zum SV Waldhof. Hier hast du angefangen mit deinen Profifußballjahren zumindest. Hättest du deine Karriere auch, fragt Dominik, beendet, wenn wir damals den Sprung in die dritte Liga geschafft hätten?
Wahrscheinlich ja. Also die Wochen vorher hat sich eigentlich schon abgezeichnet, dass ja, dass es ein guter Abschied ist, jetzt Schluss zu machen. Ich habe sehr viel investiert in dem Jahr. Ich habe nebenbei fürs ZDF schon gearbeitet. Ich habe viel Zeit im Training gehabt. Ich war auch in einem Alter gewesen, wo ich es auch körperlich gespürt habe. Die Rahmenbedingungen beim Waldhof sind nicht einfach. Ja, wir haben im Winter die komplette Vorbereitung auf Kunstrasen trainiert. Wir haben im Sommer häufig auf knüppelharten Plätzen trainiert, weil die Wasserpumpe ausgefallen war. Die medizinische Versorgung, da hat sich jeder wirklich ein Bein ausgerissen, aber war natürlich nicht die, die ich 14 Jahre oder 15 Jahre habe genießen können auf Erstliganiveau. Und ich habe dann nebenher sehr viel investieren müssen an Zeit, an ja, Geld steht mal ein bisschen hinten an, aber einfach sehr viel investieren müssen, um auch meinem sportlichen Anspruch gerecht zu werden. Und da war eigentlich schon relativ klar, dass das noch ein Jahr zu machen für mich schwieriger wird, auch dann die Qualität zu halten, einfach, die ich von mir selbst erwarte, um auch dann vorweg zu marschieren und der Fixpunkt in der Mannschaft zu sein. Die dritte Liga hätte nochmal gereizt und dann wäre vielleicht auch nochmal mehr angestoßen worden in den Sachen, die ich gerade genannt habe. Dann hätte man sich vielleicht nochmal überlegt, dann wäre nochmal ein Gespräch mehr gekommen, aber die Entscheidung ging schon sehr, sehr stark in die Richtung
vor. Okay, du hast gerade angesprochen, du bist sehr verbunden, du sagst nach wie vor wir, höre ich so ein bisschen raus. Du warst im Sommer dann tatsächlich nach Beendigung deiner Karriere als Sportdirektor im Gespräch. Irgendwie, woran ist das denn letztlich gescheitert? Und ganz viele Fragesteller würden wissen, ob du dir vorstellen kannst, irgendwann mal so eine Position oder eine ähnliche beim SV Waldhof wieder zu übernehmen.
Ja, im Sommer gab es Gespräche, ist ja auch kein Geheimnis. Ich habe mich ja mit Bernd Beetz getroffen, es waren gute Gespräche gewesen. Ich war auch danach in sehr engem Austausch mit Klaus Gischwil und Alexander Rudnick. Man muss einfach sagen, dass es nicht gepasst hat von der Konstellation her. Die Strukturen waren nicht klar, der Verein war total im Umbruch. Es war nicht klar, wer besetzt welche Position, welche Aufgabe steht an. Ich habe dann in erster Instanz versucht zu helfen, als ich mit dem ZDF in Paris war und da schon ein bisschen zugearbeitet habe. Da war Klaus Hafner noch in der Verantwortung für den sportlichen Bereich. Und ja, das ist mal so im Raum stehen lassen. Er hat ein bisschen andere Vorstellungen gehabt und war ein bisschen schwierig, da mit ihm in Kontakt zu kommen und da Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und da muss man ehrlicherweise auch sagen, dann hat es zu dem Zeitpunkt nicht gepasst. Aber ja, die Tatsache, dass ich noch von wir spreche, zeigt, glaube ich, auch, dass ich emotional noch sehr verbunden bin. Und ich habe meinen Trainerschein gemacht. Das ist vielleicht irgendwann mal eine Option. Ich könnte mit der A-Lizenz sogar in der Regionalligamannschaft aktuell trainieren. Okay. Ich habe ein Sportmanagement-Studium abgeschlossen. Also ich würde es auch sehr reizen, im Umfeld was zu entwickeln. Das habe ich letztes Jahr hinter den Kulissen auch schon so ein bisschen gemacht, als ich noch gespielt habe. Habe da mit Stefan Fitzenmeier das ein oder andere Mal auch einen Gang gemacht, der nichts mit Fußball zu tun hatte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, deswegen will ich das überhaupt nicht ausschließen, aber es muss halt einfach passen, die Strukturen müssen klar sein, es muss klar sein, wer was zu sagen hat und es darf dann nicht in irgendwelchen Unklarheiten enden oder in irgendwelchen Streitigkeiten enden oder Machtbefindlichkeiten, da ist, glaube ich, dann, also da habe ich keine Lust drauf und ich glaube, dann bringt es auch nichts, da zu versuchen, professionell zu arbeiten. Ne?
Okay, also wenn dann eher mittel- oder langfristig, kurzfristig höre ich so ein bisschen raus, irgendwie wäre das keine Option.
Das will ich so nicht sagen, aber also im Moment bin ich als Co-Trainer der U19-Nationalmannschaft aktiv und arbeite auch im Moment noch sehr gerne beim ZDF. Und ich glaube, im Moment stellt sich die Situation auch nicht, weil der Waldhof, glaube ich, auf vielen Positionen aufgestellt ist und da keinen Bedarf hat. Und ja, vielleicht die eine oder andere Struktur noch nicht so klar ist, wie sie sein müsste. Und deswegen ist im Moment aktuell kein Thema. Es gibt auch keinen Kontakt oder kein Gespräch darüber. Von daher muss man sich auch nicht über ungelegte Eier Gedanken machen.
Okay, ich möchte hier, im Vorfeld hat sich einer deiner Mitstreiter aus der letzten Saison bei uns gemeldet, nämlich der ehemalige Torwarttrainer Rolf Mossmann, mit einem Statement. Das möchte ich jetzt einfach mal vorlesen, weil wir jetzt gerade beim Thema sind, du und der SV Waldhof. Er schreibt, ich habe in vielen Jahren im Fußball nie solch einen Capitano wie dich erlebt. Alles, was dieses Amt verlangt, hast du in unserer gemeinsamen Saison verkörpert. Und ohne große Internas auszuplaudern, du hast immer auch mal wieder in verschiedenen Situationen das Wort ergriffen, ob vor oder nach dem Spiel oder auch unter der Woche. Immer respektvoll, direkt aber klar auf den Punkt gebracht. Und der Hammer war für mich deine Ansprache nach dem Kenan, die er in der Halbzeitpause des Heimspiels gegen Trier wie immer das Wort erteilt hatte. Diese Rede werde ich nie vergessen. Wir sehen uns am Freitag. Zum Spiel am Freitag kommen wir noch. Darf man erfahren, irgendwie, was du gesagt hast? Oder weißt du es überhaupt noch?
Ja, also ja. nicht im Wortlaut. Aber es war ein besonderes Spiel. Es war das erste Spiel nach der Winterpause gegen Trier. Trier war der direkte Konkurrent damals, war glaube ich Spiel 1 gegen 2. Mhm. Hatten über 10.000 Zuschauer, glaube ich, bei dem Heimspiel. Und wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Und ich habe da schon zum Ausdruck gebracht, dass ich einfach auch stolz darauf bin, Kapitän dieser Mannschaft zu sein. Dass es mir unheimlich Spaß macht, mit den Jungs, die da mit mir im Kreis gestanden sind, auf dem Platz zu stehen. Und dass es mir einfach Spaß gemacht hat, mit 34 Jahren mit den Jungs zusammen die Knochen nochmal hinzuhalten. Und wenn es Rolf gefallen hat, dann hat es den anderen hoffentlich auch gefallen. Und das Ergebnis spricht ja für sich. Nein, ich habe das immer aus dem Bauch raus gemacht, die Ansprachen, immer auch der Situation angepasst. Das war mal irgendwie was Sportliches, mal was Emotionales. Und da war es eher was Emotionales.
Okay, ich glaube, man kann auch im Namen aller Fans und auch von uns sprechen, dass die alle sehr dankbar sind, dass du dein letztes aktives Jahr beim SV Waldhof uns wieder so ein Stück weit zurückgegeben hast, also dass du nochmal zu uns gekommen bist. Wir hatten schon viele Ehemalige, die hier Großes vollbringen wollten, und ich glaube, du bist einer der wenigen, die wirklich was gemacht haben, indem sie einfach gesagt haben, ich stelle mich nochmal auf den Platz und kick mit den Jungs da nochmal eine Runde Regionalliga nach meiner großen Karriere. Und deswegen also vielen, vielen Dank, ich denke im Namen aller Fans.
Ich möchte sagen, es war auch im Eigeninteresse. Also so, ich habe es mir jetzt ja auch großen Spaß gemacht.
Wie kam es eigentlich dazu, dass du zu uns gekommen bist? War das vom Kenan ausgegangen oder?
Nein, ich habe irgendwann entschieden, als das Angebot vom ZDF auf den Tisch kam und sich das konkretisiert hatte, dass ich da anfangen werde, dass ich auf dem ganz hohen Niveau damals zweite Liga beim SV Frankfurt aufhöre und da den Vertrag nicht verlängern werde. Und dann habe ich was gesucht, wo ich, ohne nochmal umzuziehen, es gab das eine oder andere Angebot noch aus der zweiten Liga, aber auch aufgrund der privaten Situation wollten wir dann an der Bergstraße bleiben. Und dann habe ich was gesucht, wo ich fürs ZDF arbeiten kann, aber auf möglichst hohem Niveau noch Fußball spielen kann. Und dann gab es jetzt in der Region nicht so viel. Hoffenheim 2 ist in Frage gekommen, Wormatia Worms ist in Frage gekommen und der Waldhof natürlich. Und dann haben die Drähte zu Kenan natürlich gezogen. Kenan und ich haben ja in der A-Jugend zusammen im Mittelfeld gespielt, Seite an Seite. Und dann waren das relativ unkomplizierte Gespräche.
Wie ist es dann so als Spieler? Man hat in großen Stadien gespielt, man spielt auch in der Regionalliga noch in dem einen oder anderen größeren Stadion gegen eine Mannschaft mit größerem Namen, die vielleicht auch schon mal erste oder zweite Liga gespielt hat. Und dann spielt man an anderen Tagen gegen, na, Nöttingen war bei denen nicht dabei, aber gegen Neckar Elst zum Beispiel, also wo in der 93. Minute auch das Siegtor durch dich gefallen ist bei starkem Regen.
Ja, also ich habe immer gesagt, das Spiel ist das Gleiche. Ja, also das Feld ist gleich groß oder meistens gleich groß. Die Maße sind ja vorgegeben und alles andere ist spannend in der Bundesliga zu erleben, dann in Dortmund vor 80.000 zu spielen, die gegen einen sind. Ja, das stachelt an. Aber das Spiel ist das gleiche, auch in Neckar Elz auf der Kuhweide damals und bei den widrigen Bedingungen. Mhm. Und es macht, wenn man dem Fußball verbunden ist oder dem Sport verbunden ist, glaube ich, dann macht es jedem Spaß, den Sport auszuüben, und alles andere außenrum ist ein Stück weit dann ja, ne? Beiwerk. Mhm. Ja? Natürlich hat das Niveau spielt dann auch eine Rolle, aber es hat einfach nochmal irre Spaß gemacht, das Jahr beim Waldhof zu spielen, mit den Jungs zu spielen, weil auch da viele dabei sind, die auch ihre Karriere erst vor sich haben und einfach noch hungrig sind und teilweise Yannick Sommer als Lehramtsstudent dann irgendwann aus der Schule kam und Prolli noch irgendwie seine Ausbildung bei Schenker gemacht hat und zwei, drei noch studiert haben und sonst irgendwas. Das sind auch einfach andere Bedingungen gewesen als dann auf dem Profisektor, und es war spannend, das mitzuerleben und die Jungs ein Stück mit zu begleiten, und da ist es dann nicht so entscheidend, ob das dann Neckar Elz oder Dortmund ist.
Wenn wir gerade dabei sind, bei den jungen Spielern, wie intensiv verfolgst du die Jugendarbeit beim Waldhof?
Ja, also nicht en Detail, dass ich sagen kann, die und die Mannschaft steht gerade auf dem und dem Platz, das kann ich nicht sagen. Ich kenne ein, zwei Mannschaften ein bisschen besser, weil da auch Jugendspieler spielen, teilweise durch die Väter kenne. Ich bin weiterhin sehr, sehr gut befreundet oder habe einen sehr engen Draht zu Horst Kilian, der immer noch die Jugend leitet. Ja. Horst war derjenige gewesen, der mich als A-Jugendlichen, als ich zum Waldhof gewechselt bin, viermal die Woche mit seinem alten Benz in Alsbach-Hähnlein bei meinen Eltern zu Hause abgeholt hat, nach Seckenheim auf die Bezirkssportanlage, auf den Ascheplatz zu Roland Dickieser gefahren hat und danach wieder zurückgefahren hat. Und sowas verbindet natürlich auch. Und deswegen verfolge ich das. Ich kenne so ein bisschen das Konstrukt dann auch mit Anpfiff ins Leben. Sehe, dass da viele Leute sind, die sehr engagiert sind, ja, die versuchen aus den Möglichkeiten das Meiste rauszuholen. gibt wie in vielen Sachen auch Punkte, wo man vielleicht drüber diskutieren kann, was man anders machen kann. Aber ein Auge habe ich auf jeden Fall drauf.
Wäre das auch eine Option? Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass du dir einiges vorstellen kannst, auch in der Zukunft, auch beim Waldhof, wieder eine Position zu übernehmen, eine Tätigkeit in der Jugendarbeit?
Ja, ich bin da überhaupt nicht festgelegt, dass ich sage, also ich komme nur zurück als Prinz aus Zamunda oder König von sonst irgendwas. Oder, Eddie Murphy. Ich bin immer jemand, der da rangegangen ist und auch gesagt hat, also jedes Gespräch bringt einen weiter und wenn die Aufgabe interessant ist, dann kann das auch Sinn machen, keine Frage. Ja. Aber das hängt dann immer auch vor allen Dingen mit den Leuten zusammen, mit denen man zusammenarbeitet und ob man sich dann dementsprechend auch einbringen kann und das, was man einbringt, ob das dann auch Früchte tragen kann. Und wenn man das Gefühl hat, dann ist, glaube ich, die Position nicht so entscheidend.
Zum Spiel, deinem Abschiedsspiel übermorgen kommen wir gegen Ende der Sendung nochmal. Jetzt passt aber gerade, dass die Einnahmen stellst du zur Verfügung für die Jugend des SV Waldhof, was ich eine sehr schöne Geste finde. Da wird aber auch gefragt, was passiert denn zum Beispiel mit den Trikots, die ihr deine Mannschaft irgendwie tragt, werden die zum Beispiel auch versteigert und wenn ja, zu welchen Gunsten?
Genau, werden versteigert, ja. Also die Trikots werden nach dem Spiel eingesammelt, original unterschrieben von den Spielern und dann in der Folgezeit dann hoffentlich auch medienwirksam versteigert. Und der Erlös kommt auf den Pott, auf den Scheck hoffentlich drauf, der dann der Waldhof-Jugend zugutekommt. Ja.
Okay.
Ja, dann würde ich gerne nochmal zu deiner aktuellen Situation als Experte beim ZDF und Co-Trainer der U19 eingehen. Wie war denn das jetzt für dich letztes Jahr? Du bist dann, nach deiner großen Karriere so zurück, vom Fußball zurückgetreten. War da nicht erstmal so eine gewisse Leere, auch nicht irgendwie jeden Tag auf dem Fußballplatz zu stehen? Wie war denn erstmal so diese Anfangszeit für dich?
Ne, eigentlich gar nicht, weil wir haben das Relegationsspiel gehabt gegen Lotte und dann bin ich kurze Zeit später nach Paris geflogen und habe da an der Seite von Bellarete die neun Spiele bei der Europameisterschaft betreut. Okay. Also war direkt voll im Berufsleben drin. Ja. Und habe dann die zwei kleinen Jobs beim ZDF gehabt, zum einen als Experte in der Sportreportage, ne, wo ich gelegentliche Auftritte dann sonntags hatte, die ich auch schon zu meiner Waldhofzeit hatte und dann eben an der Seite von Bela ging dann die Champions League Saison los, wo wir dann häufiger zusammen im Einsatz waren. Ich habe dann im November und Dezember meine Fußball-A-Lizenz gemacht. Das hatte ich dann noch reingeschoben gehabt und dann kam relativ unvermittelt dann im Januar, Februar die Geschichte mit dem DFB und der U19 auf, also von einem Glückstopf in den nächsten gefallen so ein bisschen und immer weiterentwickelt, weitergebildet und jetzt führt es eigentlich dazu, dass ich so zwei, drei, vier kleine Jobs habe und relativ viel unterwegs bin und jetzt sogar überlege, vielleicht das eine oder andere ein bisschen zu reduzieren, damit ich noch genug zu Hause bin. Ne?
Okay. Und wie ist so der Unterschied jetzt letztes Jahr irgendwie oder vorletztes Jahr praktisch noch als Spieler und jetzt so als dieser Analytiker, die Analyse vorzubereiten, das Spiel von außen eher zu betrachten? Wie hat sich das für dich so dargestellt?
Das ist unheimlich spannend. Also Okay. Zum einen an der Seite von Bela ist natürlich so, dass ich in den Genuss komme, Top-Fußball zu sehen, irgendwie Länderspiele oder Champions League. Ich sehe tolle Stadien, ich sehe tolle Fußballer und kann da mich auch selbst weiterentwickeln und sehe die andere Seite, ja, die mediale Seite. Und ein Spiel zu beobachten und zu analysieren ist mir oder fällt mir jetzt nicht so schwer, weil ich natürlich auch aufgrund der Erfahrung dann auf dem Niveau, auf dem ich selbst habe spielen dürfen, immer ein Spieler war, der sich damit auseinandergesetzt hat. Also auch aufgrund der Position war ich immer jemand, der an taktischen Sachen interessiert war, der auch dann Verantwortung übernommen hat, wenn es darum ging, taktisch was umzustellen, auch mal so bei dem einen oder anderen Verein, so wie der verlängerte Arm des Trainers war, der intern sich immer versucht hat, mit einzubringen, wenn es um taktische Sachen geht. Deswegen jetzt so Sachen zu erkennen oder zu analysieren, fällt mir jetzt nicht so schwer. Schwieriger ist es dann einfach, das ja, verständlich rüberzubringen, dass man muss ja da nicht von der diametral abkippenden Sechs sprechen, sondern man kann auch einfach von einem defensiven Mittelfeldspieler sprechen, der sich in die letzte Reihe fallen lässt oder so. Das ist dann immer so das Besondere.
Also würde mich interessieren in dem Zusammenhang, du arbeitest ja Bellarete zu, soweit ich weiß. Wie kann man sich das vorstellen? Man sieht und hört dich ja nicht, sondern was machst du da so genau?
Bela ist mein Chef, er ist derjenige, der zu hören ist. Er sitzt da und redet viel. Und ich sitze nebendran und flüstere ihm zu. Also wir sind über Kopfhörer verbunden und okay. Das sind zum einen organisatorische Dinge, Einspieler von Werbeblöcken oder ich bekomme auch von der Regie gesagt, dass der und der Staatschef als nächstes eingeblendet wird und das gebe ich dann als Information an Bela weiter, dass er auch direkt weiß, wenn jetzt gleich jemand eingeblendet ist, wer ist das? Und dann geht es auch um sportliche Sachen. Ja. Mhm. Einfach Einschätzungen von Situationen, Abseits, kein Abseits, Elfmeter, gute Aktion, schlechte Aktion, taktische Veränderungen, durch die Auswechslung passiert das und das und die Hoffnung, die man hat, ist, dass Belas Kommentar dadurch aufgewertet wird. Ja, der eine oder andere in der Redaktion spricht von mir als der Fehlerflüsterer.
Ich wollte gerade fragen, ist es denn nicht eher so, wenn Bela Reti was Schlaues sagt, dann kommt es eigentlich von Hanno Balic? Oder?
Nee. Also ist nicht. Freunde von mir versuchen mir immer irgendwelche spannenden Worte mit auf den Weg zu geben, die ich Bela dann unterjubeln soll, aber da ist er noch so aufmerksam, dass er das nicht durchrutscht, nicht durchwinkt.
Okay, und deine zweite Position ist die vor der Kamera in der Sportreportage. Da analysierst du irgendwie im Wechsel mit Simon Rolfes, glaube ich, und Holger Stanislawski einzelne Spiele des Vortags aus der Bundesliga.
Genau, also wir haben also der Sportreportage heißt Nachspiel und in dem Nachspiel versuchen wir die Aufreger des Wochenendes. Das können besondere Szenen sein. Ich hatte mal ein Thema, da ging es um die Steuergeschichten von Özil und Cristiano Ronaldo, die ja dann auch irgendwas mit Fußball zu tun haben. Also es geht um den Aufreger des Wochenendes. In der Regel ist es dann immer ein Spiel oder eine besondere Szene oder eine Trainerdiskussion oder eine Mannschaft, die gerade besonders im Fokus ist. Es ist häufig eine analytische Szene mit dabei, die wir dann vorher auf dem iPad vorbereiten und ein bisschen Montagsmaler machen, um das eine oder andere zu verdeutlichen. Und das macht großen Spaß.
Wenn wir da dabei sind, also hier einer aus dem Forum, der Geigerzähler, der hat so ein Frage-Antwort-Spiel gestellt. Wir stellen dir Fragen zu besonderen Namen und du kannst uns kurz was dazu sagen. Bernd Schneider.
Für mich Schnicks, ja, sein Spitzname. Ja, einer der besten Fußballer, mit denen ich mit Sicherheit zusammengespielt habe in Leverkusen. Mhm.
Klaus Toppmöller.
Toppi, derjenige, der mich geholt hat nach Leverkusen, der mich verpflichtet hat, der dann leider ein halbes Jahr später gehen musste, habe ich lustigerweise vor 2 Wochen in Bochum im Stadion getroffen.
Okay.
Wie geht's denn, wenn ich fragen darf? Ja.
Gut. Also sah gut aus, war erholt.
Was macht der so?
Braun gebrannt, ich glaube, er ist Privatier. Mhm. Okay. Lässt sich in seiner saarländischen Heimat, glaube ich, ganz gut gehen.
Auch ein sehr guter Zweitligatrainer damals beim SV Waldhof.
Jürgen Klinsmann haben wir hier noch auf der Liste.
Boah, mit Klinsi habe ich jetzt nicht so viel zu tun gehabt. Also eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte gehabt.
Vor deiner Zeit, ne?
Als Spieler vor meiner Zeit und dann ist er später Nationaltrainer geworden und da war ich aber dann nicht mehr so im Fokus gewesen. Also muss man ehrlicherweise sagen, da wurde dann vor der WM 2006 so ein bisschen durchprobiert und ausprobiert und da hatte ich eigentlich keine feste Position in Leverkusen gehabt und bin da so vielleicht so ein bisschen durchs Raster gefallen, nachdem ich 2003 ein Länderspiel machen durfte unter Rudi Völler. Aber deswegen hatte ich so zu Klinsy oder so keinen direkten Draht.
Wir haben noch ein paar auf der Liste vom Waldhof, zum Beispiel den Klaus-Rüdiger Geschwil.
Ja, Klaus ist jetzt derjenige, der sich auch sehr stark gemacht hat für das Abschiedsspiel, der, glaube ich, jetzt in der jüngeren Vergangenheit große Verdienste für den Verein aufgebracht hat, der sich da sehr stark involviert, der versucht auch vieles intern zu kitten und der da sehr ausgeglichen ist, der die eine oder andere schwierige Entscheidung getroffen hat in der Vergangenheit, aber vor dem ich auch großen Respekt habe, weil er auch jemand ist, der Verantwortung übernimmt, der sagt, okay, ich stelle mich der Position, dem Amt und stelle mich zur Verfügung und stehe für den Verein. Grundsätzlich auch jemand, der mit seinem Eigenkapital dem Verein geholfen hat. Also für so jemanden habe ich sowieso immer Respekt und Hochachtung. Ja.
Steht zwar nicht auf der Liste, aber Kenan Kocak.
Ja, Kenan kenne ich als A-Jugend-Mitspieler, ja, und war jetzt auch spannend, ihn als Trainer zu erleben. Und ich verfolge natürlich, wie er das jetzt in Sandhausen auch gemacht hat. Ja, ich konnte gut nachvollziehen, dass er die sportliche Herausforderung gesucht hat, den Schritt zu gehen in die zweite Liga. Und so wie er es jetzt gemacht hat, gibt ihm das ja auch recht. Ich mag ihn als Typ, als Mensch schätze ich ihn. Und ich glaube, dass er eine große Trainerkarriere vor sich hat.
Da war er jetzt bei 60 wohl im Gespräch. Ich nehme an, durch den Drittliga-Abstieg jetzt, oder durch die Regionalliga-Abstieg jetzt mittlerweile auch, wahrscheinlich nicht mehr. Hättest du ihm denn geraten, wenn 60 in der zweiten Liga geblieben wäre, den Schritt zu 60 zu wagen?
Ja. Von außen betrachtet würde ich im Moment niemandem raten, zu 60 zu gehen. Aus den Gründen einfach, weil er ja gefühlt auch keine klare Struktur ist und dass das Chaos da regiert und mehrere Leute unterschiedliche Vorstellungen haben. Und dann ist es natürlich für den Trainer auch fatal schwer. Mein ehemaliger Mitspieler Daniel Birovka ist da ja noch mehr oder weniger mittendrin statt nur dabei und versucht da irgendwie alles zusammenzuhalten. Also er tut mir auch manchmal sehr leid, aber ich glaube, Kenan ist da im Moment ganz gut aufgehoben in Sandhausen, um auch den nächsten Schritt zu machen. Und manchmal ist es auch gut, wenn man das sich da so ein bisschen langsamer entwickelt, weil es dann vielleicht eine andere Nachhaltigkeit hat.
Er ist ja noch jung. Willst du den letzten Namen noch vorlesen?
Nee, ich wollte schon zum nächsten Thema, aber wenn noch ein Name auf der Liste steht.
Bevor wir vielleicht zum Hallo nochmal zum persönlich kommen, würde mich da noch interessieren, wenn wir schon bei 60 und so weiter sind, wie stehst du zur Kommerzialisierung und Eventisierung des Fußballs? Hier steht Stichwort Helene Fischer. Mich interessiert noch viel mehr, wie es dir gehen würde als Spieler, wenn du beim SC Freiburg gespielt hättest, Anastasia, tritt auf und du musst dir die Füße im Bauch stehen, bis die ihre Bühne abgebaut haben.
Ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, also auf der einen Seite muss man ehrlicherweise als Profi sagen, es ist bescheiden, wenn ich dann da hinten anstehen muss und warten muss und es geht um den Sport und der stand in dem Augenblick nicht im Mittelpunkt. Aber auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise auch sagen, die Aufmerksamkeit und das Interesse und alles, was außenrum ist, generiert auch das Geld, von dem auch letzten Endes du als Spieler auf dem Niveau partizipierst. Mhm. Ja, und dann kann ich mich ein Stück weit als Spieler kann ich schon zum Ausdruck bringen, dass ich es halt nicht gut finde, wenn die Spiele montags abends stattfinden, ja, und irgendwie der Kommerzialisierung der Spieltag zum Salami-Spieltag wird und auseinandergerissen wird. Aber auf der anderen Seite bringt es natürlich mehr Geld in den Fußball und von dem profitiert am Ende des Tages auch der Spieler. Ja.
Also meinst, wenn man es dagegen stellt, muss man auch selber mit Abstrichen leben können?
Ja, ich kann das gut nachvollziehen, dass ich auch als Fan sage, ich bin gegen die Kommerzialisierung, aber dann muss ich ehrlicherweise auch sagen, dann bin ich vielleicht in einem kleineren Stadion auf Kreis- oder Bezirksebene besser aufgehoben. Weil wenn ich mich auf dem Niveau dann bewege, dann muss ich mittlerweile wissen, dass es alles Wirtschaftsunternehmen sind, dass es ein großes Wirtschaftsfeld ist, der Profifußball, der Profisport. Dass da viele Arbeitsplätze mit dranhängen. Ja, wir können ja auch nicht sagen, okay, wir wollen Top-Fußball sehen und Top-Sport sehen, in riesigen Stadien, eine riesige Unterhaltung haben, aber wollen das auf Sparflamme haben, damit nichts verdienen und dann müssen wir halt dementsprechend x Arbeitsplätze auch einstreichen. Ja, also ich glaube, man muss da immer beide Seiten sehen. Ich habe Verständnis für die Traditionalisten, so will ich sie mal nennen. Aber man muss auch mit der Zeit gehen und wenn man guten Fußball sehen will, dann ist das auch mit viel Geld verbunden und das ist auch mit einer gewissen Wirtschaftlichkeit verbunden.
Vielleicht muss man da auch einen Kompromiss finden zwischen beiden
Seiten.
Ich möchte noch, wir werden jetzt nicht alle Stationen deiner Karriere irgendwie durchgehen, dennoch hat der Amator hier ein paar interessante Fragen zu deiner Karriere gestellt. Ich gehe es einfach mal durch. Du warst in deiner Karriere für so einige Vereine aktiv. Würdest du alles nochmal genauso machen oder gibt es Stationen, wo du im Nachhinein sagst, nee, hätte ich besser ausgelassen?
Ja, also natürlich gibt es das, aber einfach nicht jetzt wegen der Vereine. Also ich war ja zum Beispiel nur ein halbes Jahr in Mainz. Ich hatte eigentlich 3,5 Jahre in Mainz unterschrieben. War einfach der Situation geschuldet, dass ich in Leverkusen nicht mehr so viel gespielt habe, mehr spielen wollte. Mich dann für den Wechsel nach Mainz entschieden habe, aber alle Gespräche nur am Telefon gelaufen sind mit den Verantwortlichen. Und das ist zum Beispiel was ich nachher nie mehr gemacht habe. Jetzt nicht, weil ich dann mit den Leuten überhaupt nicht klargekommen bin, aber ich habe da für den Verein zu dem Zeitpunkt des Wechsels oder der Entscheidung nicht das Gefühl gehabt, wie bei anderen, wenn man ein persönliches Gespräch führt. Das war mir dann so ein bisschen eine Lehre gewesen. Ich bereue keine Station, also auch die Mainzer Station nicht, weil in dem halben Jahr ich wieder so viel gespielt habe, dass dann wieder zwei, drei andere Vereine kamen und ich wieder mehr in den Fokus gerückt bin und wieder Stammspieler in der Bundesliga war. Deswegen glaube ich auch, Entscheidungen, die man trifft und im Nachhinein dann vielleicht als nicht ganz so glücklich bewertet, haben trotzdem dazu beigeführt, dass man daraus lernen konnte. Ja. Und für mich war es immer wichtig, jede Station auch zu reflektieren und positive Lehren daraus zu ziehen. Und deswegen bereue ich keine Station.
Gab es aber vielleicht eine Station oder auch mehrere Stationen, die dich besonders geprägt haben jetzt in der, also ja, wo du eine besondere Erinnerung hast?
Ja, also natürlich gibt es, klar, Waldhof Anfang und Ende. Ja, also da hat sich der Kreis natürlich geschlossen. Das ist natürlich ein besonderer Verein. Meine längste Station war Hannover 96, war 5 Jahre in Hannover gewesen. Ich habe ein Jahr beim 1. FC Köln gespielt, nur ein Jahr, bin mit Köln noch abgestiegen, trotzdem war das unheimlich emotional, weil es für mich auch in der persönlichen Entwicklung ein wichtiger Schritt war. Ich bin zu Hause ausgezogen, ich habe das erste Mal alleine gewohnt, ich bin in eine große Stadt gekommen, ich habe erstes Mal erste Liga gespielt, dann auch in so einem unfassbaren Verein, in so einem Umfeld, Medienlandschaft, ganz aggressiv, also ich habe unheimlich viel gelernt in dem Jahr, das hat mir sehr viel gegeben. Und dann natürlich Leverkusen, wo ich zweimal war, in der Summe dann 4 Jahre. Top-Trainer, Top-Teamkollegen, sportlich wahrscheinlich das höchste Niveau mit Champions League, dann auch die Zeit, wo ich das Länderspiel machen durfte. Das waren mit Sicherheit so die Stationen, die mich am meisten geprägt haben.
Ja, bitte. Ja, nee, zu Hannover habe ich nochmal nachgeguckt. Du hast da nicht nur mit Robert Enke zusammengespielt, sondern auch mit Jan Schimak, also den auch Depressionen geplagt haben. Ist das was, wo im Fußball auch gern totgeschwiegen wird? Also, dass es durchaus mehr Spieler gibt, die vielleicht unter diesem ganzen Druck, den sie haben, auch leiden?
Ja, also jeder geht ja mit Druck anders um, jeder definiert für sich Druck anders, aber es ist schon was Besonderes, so in der Öffentlichkeit zu stehen und vor allen Dingen von original jedem beurteilt zu werden für seine Leistung. Also ihr habt auch alle Jobs, in denen ihr euren Mann steht, aber es stehen nicht 50.000 nebendran, die euch direkt ein Feedback geben, das im Zweifel eher negativ als positiv ist. Und das hat natürlich nochmal deutlich an Fahrt zugenommen durch Social Media und durch auch ein Stück weit die Anonymität, die dahinter steht. Ich kann mir irgendeinen Nutzernamen zulegen und kann meinen ganzen Müll dann auch an einzelne Personen richten. Und dann gibt es den einen oder anderen Spieler auch, der lernt damit umzugehen, das gar nicht an sich ranzulassen oder das richtig einzuordnen. Aber es gibt mit Sicherheit auch Menschen und Spieler, die dadurch Probleme bekommen können, ja, weil sie es zu nah an sich ranlassen, ganz klar. Ja. Und mit Jan Schimak habe ich in Leverkusen zusammengespielt, auf dem höchsten Niveau, mit Robert dann in Hannover. Und das waren letzten Endes auch zwei Charaktere, die das eher an sich rangelassen haben und die darunter mit Sicherheit auch gelitten haben.
Hat man das irgendwie ein bisschen mitbekommen, also was weiß ich, dass sie beim Jan Schimak oder beim Robert oder so, dass man also da was mitbekommen hat, oder war das völlig
aus dem Ohr? Bei Robs hat man es überhaupt nicht mitbekommen. Okay. Also dann erst in der Endphase, als die Krankheit wohl schon relativ weit fortgeschritten war, da ist es mir dann aufgefallen. Robs war dann eher zurückgezogen und noch introvertierter, als er ohnehin schon als Typ war, sich zurückgenommen hat, da ist ein bisschen aufgefallen. Und bei Jan Schimak hat das so ein bisschen anderes Ventil gehabt. Der Jan hat dann eher die Flucht in dem einen oder anderen Getränk mehr gesucht und hat da eher so seine Probleme dann daraus resultierend gehabt. Ja.
Kommen wir zu den Trainern, mit denen du arbeiten durftest oder musstest, je nachdem. Schauen wir mal, was du antwortest.
Interessante Persönlichkeiten dabei, ne?
Wenn du eine Hitliste aufstellen müsstest, fragt Amator, welche Trainer würden da die Top-Plätze belegen?
Boah. Ja, ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil einfach jeder Trainer seine Eigenheiten hat und seine auch dann zu dem jeweiligen Abschnitt des Spielers passt. Also für mich war es super interessant, damals aus der A-Jugend rauszukommen und zu einer Persönlichkeit wie Uwe Rapolda zu kommen, der taktisch damals seiner Zeit absolut voraus war, der uns als Mannschaft relativ streng geführt hat, so würde ich das rückblickend bezeichnen, was ich damals aber als 18-, 19-Jähriger gar nicht so empfunden habe. Da hatte ich auch keinen Vergleichswert. Aber damals haben wir auch dann fast den Aufstieg in die erste Liga realisieren können, einfach auch, weil wir taktisch vielen Mannschaften voraus waren und so flexibel waren. Und das war alles in der Trainingsarbeit begründet. Und dann hatte ich zum Beispiel mit Jupp Heynckes später mit 30 nochmal einen Trainer, wo ich gedacht habe, mich nach Leverkusen, habe gedacht, okay, ich bin 30, ich weiß, wie alles funktioniert, und dann komme ich nochmal hin und muss sagen, ich habe mich mit 30 dann einfach sportlich nochmal weiterentwickelt, weil da nochmal jemand war, der nochmal einen anderen Ansatz hatte, der mich nochmal anders angepackt hat, der nochmal eine andere Ansprache hatte, der nochmal einen ganz anderen Fokus auf die Trainingsarbeit bei mir persönlich gelegt hat, individuell mich anders angepackt hat. Hat aber auch ganz, ganz fantastische Menschen gehabt. Andreas Bergmann zum Beispiel, der jetzt gar nicht so bekannt ist, aber der zum Beispiel in der Phase nach Robert Enke unfassbare Arbeit geleistet hat rund um die Mannschaft. Ich habe zweimal mit Dieter Hecking zusammenarbeiten dürfen. Toller Trainer, ein toller Mensch. Ich habe zweimal mit Ewald Lien zusammenarbeiten dürfen. Ich glaube, Ewald Lien hat sich beim ersten Treffen notiert, was meine damalige Freundin studiert hat. Und dann 5 Jahre später sind wir durch die Stadt gelaufen in Hannover und haben Ewald und seine Frau getroffen. Und das Erste, was er gefragt hat, meine Freundin, ob sie immer noch das und das studieren würde. Alter Mann, der ist Wahnsinn. Ja. Also da war es auch so, ich bin damals nach Köln gewechselt zu ihm und ihm ging es nicht nur darum, welchen Spieler bekommt er, sondern vor allen Dingen auch welchen Menschen. Also er war der Einzige, der damals gefragt hat, kommst du in Begleitung, wirst du alleine wohnen, musst du noch zur Bundeswehr, willst du nebenher noch irgendwas machen? Also auch eine ganz spannende Persönlichkeit. Also viele, viele Facetten, von Toppi gesprochen, auch eine schillernde Figur und ein toller Trainer. Also ganz, ganz viel. Jetzt, wenn ich jemanden da auslassen würde, dann würde ich ihm echt Unrecht tun.
Also es gab keinen, wo du sagst, ne, an den denke ich mit Schrecken zurück oder den fand ich jetzt nicht so prickelnd.
Ja. Na, es gibt natürlich auch, habe ich auch Erfahrungen mit Trainern gesammelt, wo ich sage, das muss ich nicht nochmal haben. Mhm. Also das ist aber noch eine sehr, sehr persönliche Sache. Die Art und Weise, wie das am Ende unter Michael Wiesinger in Nürnberg abgelaufen ist, ist für mich nicht tragbar gewesen. Ja, das kann ich in der Deutlichkeit auch sagen. Also deswegen war er jetzt für mich kein guter Trainer. Ja, ich habe das nicht verstanden, was da passiert ist und die Art und Weise, wie es passiert ist. Aber das ist natürlich auf dem Niveau auch so, das hat da nicht immer was mit Menschlichkeit zu tun. Ja, und das habe ich auch gelernt oder das gehört zu dem Geschäft mit dazu. Und damit muss man dann auch umgehen.
Habt ihr beim Spiel in Elversberg oder hier zu Hause gegen Elversberg mal ein Wort gewechselt, der Michael Wiesinger und
Nein.
du?
Nein.
Okay, bevor wir sind schon im letzten Viertel der Sendung, wir müssen ein bisschen sputen. Zu deinem Spiel wollen wir auch noch kommen. Nichtsdestotrotz die Frage an dich in deiner langen Karriere. Hast du bestimmt einiges an Highlights erlebt, positive wie negative. Kannst du benennen, was dein größter Erfolg war und was deine bitterste Erfahrung?
Also Erfolg, ich habe jetzt keine Trophäe stemmen dürfen.
Du warst A-Nationalspieler.
Ja, das ist natürlich, also mir sind in erster Linie sind mir also einzelne Spiele in Erinnerung geblieben. Also für mich war es immer ein Kindheitstraum gewesen, in England zu spielen und habe eine gewisse Affinität zu Manchester United damals gehabt. Und dann haben wir die Gruppenauslosung in der Champions League mit Leverkusen und werden in die Gruppe von Manchester United gezogen und haben dann das letzte Gruppenspiel im Old Trafford gehabt. Und,
wie ging das aus?
Wir haben 2-0 verloren dort. Konstellation war aber so, dass wir beide schon durch waren. Also damals gab es noch 2 Gruppenphasen und am Spieltag vorher zu Hause gegen Kiew haben wir dann 10 Minuten vor Schluss 2-0 geführt und Klaus Toppmöller hat mir signalisiert, ich soll mir die gelbe Karte holen, um unvorbelastet in die nächste Gruppenphase zu gehen und in Manchester gesperrt zu sein. Da habe ich verweigert in den letzten 10 Minuten. In keinen Zweikampf mehr gegangen, habe mir dann beim Training am Tag danach musste ich zum Rapport. Aber auch da hat Tobi dann Verständnis gehabt und hat mich dann 65 Minuten spielen lassen gegen Paul Scholes und Alex Ferguson hat dann damals in der Pressekonferenz gesagt, Number 14 played more British than all my players. Und das sind so die Erinnerungen. Das ist natürlich ein Riesenerlebnis, was du mitbekommst, aber auch in Camp Nou zu spielen in Barcelona oder in Bernabeu in Madrid und gegen Inter Mailand gespielt und dann natürlich das Länderspiel auf Mallorca gegen Spanien, den Kurzeinsatz. Das sind natürlich schon Sachen, die man gerne mitnimmt. Und ja, so die Negativerfahrung, natürlich der Abstieg mit Köln war bitter. Den Nürnberger Abstieg war auch, wie sag mal, für das ganze Umfeld tragisch und man sieht jetzt, wie schwierig es für so einen Verein ist, wieder auf die Füße zu kommen. Natürlich schade, aber das war für mich ein bisschen.
Und mit dem Club haben wir sowieso und so ein bisschen unsere Probleme noch
schon
aus den 30er Jahren.
Ja, nein, das war für mich sowieso ein bisschen eine besondere Situation, habe ich ja vorhin anklingen lassen, dann mit dem Trainer auch damals. Die Situation rund um das Jahr, als Robert Enke sich das Leben genommen hat, war natürlich eine ganz schwierige, unwirkliche Geschichte gewesen. Und das waren so die schwierigeren, ich will nicht unbedingt immer von total negativen Erlebnissen sprechen, aber so die schwierigeren Momente. Ja.
Gut, ich würde sagen, wir schauen mal nach vorne, nämlich nach übermorgen. Am Freitag findet um 18 Uhr im Karl-Benz-Stadion hier in Mannheim dein offizielles Abschiedsspiel statt. Mhm. Kannst du uns kurz sagen, wie es dazu kam, dass so ein Spiel stattfindet?
Ja, der Gedanke ist dann aufgekommen, weil einfach nach dem Spiel gegen Lotte alles relativ schnell ging. Ja. Wir haben uns dann im Urlaub verabschiedet und dann im Urlaub kam dann von mir auch relativ bald das Signal, dass die Entscheidung, die ich vorher im Kenan schon angedeutet hatte, also auch fix ist, dass ich also nicht mehr weitermachen werde. Und dann war der Verein im Umbruch. Auch Kenan hat dann relativ schnell den Verein verlassen. Dann kam ein neuer Trainer, musste eine neue Mannschaft hingestellt werden und dann kam diese Idee, da einen würdigen Abschied zu finden, erst später auf. Und dann hat sich vor allem Klaus Geschwühl auch sehr stark gemacht dafür, so hinter den Kulissen. Ich glaube, Domenico Marinese hatte das so ein bisschen auch mit angestoßen gehabt, die Idee. Und dann waren da 3, 4, die das dankenswerterweise wirklich mit angeschoben haben. Und dann hat so der Terminkalender mit vielen englischen Wochen bis zu Weihnachten dann eigentlich dazu geführt, dass es macht überhaupt keinen Sinn, das jetzt irgendwo schnell irgendwo reinzupressen. Und einfach auch, weil bei mir in der Mannschaft ein paar Jungs stehen werden, die selbst noch aktiv sind oder in Positionen sind, wo sie auch eine Mannschaft betreuen oder als Trainer tätig sind. Und da muss man eh die spielfreie Zeit nehmen. Und dann ist es jetzt auf den Sommer gefallen, mit einem Jahr Verspätung. Aber ja, ich freue mich umso mehr drauf.
Auf wen können sich denn die Zuschauer so freuen?
Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Absagen bekommen, das hat mich sehr gefreut. Ich habe eigentlich gedacht, okay, es ist die Urlaubszeit für die meisten, wird schwierig sein, eine Truppe zusammenzukriegen, aber es haben viele zugesagt und als Beispiel Per Mertesacker und René Adler unterbrechen ihren Urlaub, kommen extra eingeflogen für das Spiel und bleiben dann über Nacht und fliegen dann am nächsten Tag zurück. Und dann kann man so durch die Bank weg sagen, von jeder Station, bei der ich gespielt habe, sind so 2, 3 Jungs dabei, angefangen jetzt beim Waldhof dann mit Selim Teber und Sascha Licht. Rüdiger Rehm war noch eingeladen, der hatte auch erst zugesagt gehabt, dann ist er aber wieder in einen Job gekommen in Wehen und musste jetzt dann seinen Urlaub mit der Familie da einschieben. Und das geht dann so weiter, also aus Köln Matthias Scherz und Christian Timm dabei und dann ist eine Hannover-Fraktion dabei mit Per Mertesacker und Daniel Stendel und eine Leverkusen-Fraktion mit Simon Rolfes und René Adler und Stefan Kiesling und Mike Hanke aus der Hannover-Zeit und so setzt sich das durch die Bank weg. Dann eine andere persönliche Freundschaft noch, Holger Stanislawski, den ich jetzt bis ZDF kennengelernt habe, Thorsten Lieberknecht, wo eine Freundschaft irgendwie im Urlaub entstanden ist, also solche Geschichten kommen dann auch dazu. Und dann, wenn wir eine Mannschaft zusammenstellen, Sebastian Rode wird da sein, der wie ich in Hähnlein groß geworden ist. Wir kommen aus dem gleichen 3000 Einwohnerort und sind dadurch verbunden. Und so setzt sich eine Mannschaft zusammen, die sich echt sehen lassen kann.
Das war jetzt das Team Balic und Franz. Ihr spielt gegen quasi die aktuelle Mannschaft des SV Waldhof, angereichert durch ein paar weitere Spieler, die im letzten Jahr noch mit dir zusammengespielt haben.
Genau so. Also da ist auch die Situation so, dass natürlich ein paar Jungs einfach ihren Urlaub jetzt nehmen müssen, weil die neue Saison ja auch wieder vor der Tür steht und da muss man natürlich auch Verständnis haben und ein Großteil der Mannschaft von diesem Jahr ist da und ein paar Jungs, ich glaube Söcki ist da und Polly wird spielen, Philipp Förster muss noch abklären, wie das mit Nürnberg ist, ob das funktioniert und ein Mühle kommt, glaube ich, und so Basti Lindner wird da sein, also wirklich auch ein paar Jungs, mit denen ich dann noch auf Platz gestanden bin, das macht dann die Sache wirklich noch einen Tick schöner. Ja.
Entschuldigung, mal zu der Mannschaft, also deiner Mannschaft sozusagen, wie kann man sich das so vorstellen? Rufst du dann einfach an, sagst so, Herr Per, wie sieht's aus in so einer Zeit? Oder also?
Ja, genau so. Also die meisten habe ich angerufen. Klar, es dauert dann immer mal ein bisschen, Timmy Simmons in Belgien zu erreichen oder Arno Brüching in Holland oder gut, Per auf der Insel in London. Das dauert dann immer mal 2, 3 Tage, aber in der Regel rufen sie dann auch zurück und dann quatschen wir erst ein bisschen über alte Zeiten mit Per, dann immer über die Kindererziehung. Per hat auch 2 Jungs wie ich, dann wird immer ausgetauscht, wie es bei ihm gerade läuft zu Hause und wie die Nerven liegen und dann sind wir zum Thema Spiel gekommen und da war dann relativ schnell klar, okay, wenn es irgendwie passt, dann sind sie dabei und dann viel dann organisatorisch über Mail gelaufen, Anreise und Ablauf und so weiter, aber der Erstkontakt.
Ja. Gibt es noch feste Kontakte zu Ex-Spielern, also mit zu Ex-Mannschaftskameraden oder hat sich das einfach so zerlaufen jetzt?
Nee, ich glaube, also mir geht es da einfach so wie, ich glaube, jedem anderen auch. Jeder hat in seinem Büro auch 2, 3, mit denen er echt befreundet ist. Mit dem Rest arbeitet er halt auch gut zusammen, aber da ist man dann halt nicht ganz so eng und so ist es bei mir auch. Und jetzt hatte ich ein paar Büros mehr gehabt im Laufe meiner Karriere. Und dadurch sind es auch dann ein paar Jungs geworden, mit denen ich mir echt gut verstehe. Und es ist nicht so, dass man mit jedem 3-mal die Woche telefoniert, aber es sind wirklich gewachsene Freundschaften und das ist auch das, was für mich so schön ist, dann am Freitag einfach zum einen, dass wir eine richtig fußballerisch starke Mannschaft auf dem Platz haben werden, aber vor allen Dingen, dass es eigentlich alles Freunde von mir sind und dass wir da einen schönen, lustigen Fußballabend haben werden. Und ich glaube, dass da auch jeder, der auf der Tribüne sein wird, das spüren wird, dass wir da richtig Bock drauf haben, zusammen zu kicken.
Okay. Thorsten Lieberknecht, hast du vorhin gesagt, hast du gegen den eigentlich noch aktiv gespielt?
Ja, wir haben es tatsächlich recherchiert. Thorsten damals irgendwie im Kader gewesen bei Mainz 05. Okay. Und ich gerade so die ersten Schritte unter Uwe Rappolder dann in der zweiten Liga mit Waldhof gemacht und da sind wir uns wohl einmal über den Weg gelaufen. Aber also nicht wissentlich, also er hat keine Narbe davon getragen.
Okay, Mitte der 90er unter Uli Stielecker, der auch mal beim Waldhof, glaube ein Jahr gespielt.
Genau, genau. Uli Stielecker war übrigens sehr, sehr lange mein Junior-Nationalmannschaftstrainer für 5 Jahre. Also mit dem habe ich auch noch hin und wieder Kontakt.
Oh ja. Die Mannschaft des SV Waldhof wird am Freitag von Michael Fink gecoacht, sage ich mal. So richtig trainiert werden sie wahrscheinlich nicht. Denn Gerd Deiss ist noch im Urlaub. Wer trainiert deine Mannschaft? Du selbst? Oder?
Nee, es wird Uwe Rappolder machen. Okay. Uwe Rappolder wird an der Linie stehen und ich glaube, er muss nicht die große Keule schwingen in der Kabine vorher. Es sind viele Jungs, die Erfahrung mitbringen, aber Uwe wird es schon machen. Setze ich große Hoffnung drauf.
Ihr da draußen habt es gehört, kommt alle am Freitag zahlreich irgendwie ins Stadion. Ihr dürft einen großartigen Sportsmann verabschieden mit Hanno Balić. Ihr werdet interessante Spieler sehen. Aus Hannos Karriere. Ihr habt die Namen vorhin gehört. Ihr dürft euch allerdings auch verabschieden von dem diesjährigen Team des SV Waldhof. Irgendwie, das hat ja nicht so ganz geklappt nach dem Meppen-Spiel. Irgendwie, auch da sollte vielleicht der ein oder andere ins Stadion kommen, um da auch einen würdigen Abschied zu gewährleisten. Mit wie vielen Zuschauern rechnest du ungefähr, Hanno?
Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also ich war ja bei dem Relegationsrückspiel war ich in der Maimarkthalle und da hat man natürlich schon die große Enttäuschung gespürt. Ich kann auch jeden verstehen, der im Moment jetzt im ersten Impuls sagt, ja, ich habe im Moment nicht so viel Bock auf Fußball. Ist glaube ich, absolut menschlich. Ich würde mich freuen, wenn viele kommen. Ich glaube, wir haben ja auch zum Ausdruck gebracht, dass es dann dem Waldhof und der Jugend wieder zugutekommt, was das auch betrifft. Und ich glaube, dass es einfach darum geht, einen schönen Abend im Fußballstadion zu verbringen.
Was kostet der Eintritt?
Ja, wir haben von Anfang an gesagt, oder mir war auch wichtig gewesen, dass es von der Anstoßzeit her und von allem anderen einfach auch eine familienfreundliche Geschichte wird. Ja. Also ich glaube, die teuerste Sitzplatzkarte kostet 12 Euro und irgendwo dann ein Stehplatz kostet 6 Euro und solche Geschichten. Und die Jungs wissen auch, die angereist kommen, dass wir uns nach dem Abpfiff einfach die Stifte krallen werden und dann auch im Zaun für die Kids oder für jeden, der Lust hat, irgendwie nochmal ein Autogramm schreiben oder ein Foto machen oder so. Also das steht natürlich dann auch im Vordergrund an so einem Tag. Also ich freue mich, dass ich Abschied nehmen kann, aber wir wollen gerne auch was zurückgeben an alle Zuschauer und wollen einfach einen schönen Fußballabend verbringen.
Prima, das ist ein tolles Schlusswort. Kommt zahlreich am Freitag 18 Uhr Karl-Benz-Stadion in Mannheim. Abschiedsspiel von Hanno Balić. Ansonsten bedanke ich mich schon mal irgendwie für das sehr spannende, interessante, einstündige Interview, Hanno. Gerne, ich hoffe, danke. Vor allem in der ersten halben Stunde haben einige Verantwortliche des SV Waldhof auch gut zugehört. Ansonsten hört ihr unsere nächste Sendung wieder am ersten Mittwoch im Juli. Dann hoffentlich auch wieder mit einem ähnlich interessanten Studiogast. Außerdem, Hanno, waren heute am Mikrofon der Paul, der Ralf, der Carlo
und der Ivo.
Und bis dann. Ciao.
Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht dir.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah. 1907 bis 2700 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben, wenn ich sag, dass es mir gut geht. Der Waldhof in meinem Leben steht. Ich stehe weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse. Diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-schwarz, SVW, meine Liebe ist so large wie Markus. Doch es tut mir so oft weh, dass ich dich mein Verein nenn, so tief in meinem Herzen trage. Doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint, blau und schwarz für den Verein, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich.
Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah.
Meine Leidenschaft für blau und schwarz blüht mit 1000 Grad. SVW bringt Farbe in mein Leben an jedem grauen Tag. Mit meinen Jungs am Auswärtsfahrt, bei meinem Spiel im Block 100% Unterstützung, die Party wird gerockt. Party nonstop, gemeinsam singen wir hier die Siegeslieder, ja, wir stehen hinter dir. Auch in der vierten Liga, wir sind dem Waldhof treu ergeben, die Nummer 1 in unserem Leben. Auch in den schweren Zeiten bleiben wir an deiner Seite stehen. Wir werden niemals gehen, genau wie unser SVW, denn Tradition und Leidenschaft dürfen einfach nicht vergehen. Gemeinsam müssen Fans und Team an einem Strang ziehen. Dann werden wir auch wieder ganz nach oben einmarschieren. Blau-schwarzer Dress, die Waldhof-Raute auf der Brust. Wird gekämpft bis zuletzt, volle Kraft bis zum Schluss. Das sind Primo und MJ hier vereint. Blau und Schwarz für den Verein.
This is the Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.